Es war ein äußerst hitziger Tag im sonst so kühlen Norddeutschland, als sich die Aktionäre der SLM Solutions Group AG am 25. Juni 2019 in Lübeck trafen. Hitzig wurde es zeitweise auch in den Diskussionen um die als prekär empfundene Lage des Unternehmens. Und so ließen die Aktionäre sogar zwei Beschlussvorschläge der Verwaltung schlicht durchfallen. Knapp 200 Aktionäre und Besucher waren der Einladung der Gesellschaft in die Lübecker Media Docks gefolgt. Damit waren trotz des zwischenzeitlichen Abstieges aus dem TecDAX sowie dem unmittelbaren Auslassens des SDAXes nach unten kaum weniger Anteilseigner anwesend als im vergangenen Jahr. Der starke Andrang geht vermutlich auch auf die Tatsache zurück, dass in der Hauptversammlung viel Kritik und spannende Abstimmung zu erwarten waren. In Erwartung einer schwierigen Hauptversammlung hat sich das Unternehmen sogar eigens einen Rechtsberater an den Vorstandstisch geholt, wie der SLM-Aufsichtsrat zugab. Dieser wurde gleich mehrfach beratend tätig, wie schien. Die schwere Krise des Unternehmens wurde schon gleich zu Beginn deutlich, als der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Ide die Namen derer Vorstände und Aufsichtsräte verlas, die das Unternehmen seit der letzten Hauptversammlung verlassen mussten, neu hinzukamen oder gleich alles zusammen. Zusammen mit den Namen jener Herren, von denen bereits bekannt ist, dass sie das Unternehmen demnächst verlassen werden, ergab sich eine schier endlose Liste von rund 15 Personen. Angesichts der zahlreichen Namen kam unter den Aktionären kaum noch jemand mit. Dies kam auch später in der Debatte zur Sprache, zumal selbst Personen, die in der Hauptversammlungseinladung zur Wahl bzw. Wiederwahl standen, kurzfristig ihr Ausscheiden erklärten. Bisher noch nicht bekannt waren die kurzfristigen Abgänge der Aufsichtsräte Klaus Grimberg sowie Volker Hichert. Diese hätten, so Hans-Joachim Ide, ihr Ausscheiden erst vor wenigen Tagen bzw. am Vorabend der Hauptversammlung kommuniziert. Daran, dass diese Aussage der Wahrheit entspricht, tauchten später noch erhebliche Zweifel auf, aber dazu in der Generaldebatte mehr. Höhepunkt der Riege der Gescheiterten und Ausscheidenden war sicher der langjährige SLM-Vorstand und zwischenzeitliche CEO Uwe Bürgershausen, welcher seiner letzten SLM-Hauptversammlung beiwohnte. Als neuer CEO saß nun Medha Hadjar auf dem Podium. Da Hadjar über keine bzw. noch keine ausreichenden Deutschkenntnisse verfügt, hielt er seine Rede auf Englisch. Diese wurde über Kopfhörer simultan ins Deutsche übersetzt. Bei einem Versprecher wurde deutlich, dass es sich tatsächlich um eine vorzügliche Live-Übersetzung und nicht etwa um das ledigliche Vorlesen eines vorbereiteten Transkriptes handelte. So leid es einem auch tut, nicht immer hatten und haben die Aktionäre den Eindruck, bei SLM Solutions auf so viel Ehrlichkeit zu treffen. Die eigentliche Vorstandsrede wurde wie gewohnt von Uwe Bürgershausen gehalten. Dieser kündigte an, dass der neue CEO Hadjar voraussichtlich im August bekannt geben werde, wie er sich die zukünftige Strategie vorstellt. Eines nahm Bürgershausen jedoch schon vorweg. Der derzeitige Trend zu noch größeren Bauräumen und noch mehr Lasern werde weitergehen. Bürgershausen präsentierte zudem ein durch den Autohersteller Bugatti erstelltes Video zur Leistungsfähigkeit des 3D-Drucks. Bugatti sei nicht der einzige Kunde von SLM Solutions im Automobilsektor. Sie können davon ausgehen, dass fast jeder Hersteller von Oberklassewagen mindestens eine Maschine von uns besitzt, so Bürgershausen. Weitere Kunden habe man vor allem in den Bereichen Luftverkehr, Gasturbinen oder der Formel 1. Dass die Geschäfte dennoch nicht so liefen wie gewünscht, sei eine paradoxe Situation, so Bürgershausen. Man sehe auf der einen Seite ein sehr hohes Interesse an der Technologie und den SLM-Maschinen, aber auf der anderen Seite jedoch einen Umsatzrückgang zu verzeichnen. Es sei nicht gelungen, die, nach Meinung des SH-Investors, höchst fraglichen Geschäftschancen in Umsätze zu verwandeln. Daher habe es eine Änderung auf der Position des Vertriebsvorstandes geben müssen, sprach Bürgershausen den Abgang von Dr. Axel Schulz an, welcher das Unternehmen verließ bzw. verlassen musste, so ein O-Ton von Hans-Joachim Ide. In jedem Fall sei man auf einem guten Weg, die Situation zu beheben, schloss Bürgershausen seinen Vortrag. Man werde auch weiterhin in mehr Mitarbeiter und mehr Kunden investieren. Zum Abschied dankte Bürgershausen allen Beteiligten für seine Zeit im Unternehmen. Er erhielt viel Applaus aus der Aktionärschaft. Anschließend stellte dann der Entwicklungsvorstand Dr. Gerion Heinemann die 3D-Drucktechnologie als solche vor, ehe dann der neue CEO Medha Hadjar ans Rednerpult trat. Er begrüßte die Aktionäre mit »Guten Morgen«, den nach eigener Aussage einzigen Worten, die er auf Deutsch könne. Hadjar betonte, dass das Unternehmen über eine gute Grundlage verfüge und er mit der Technologie sehr vertraut sei. Er bat um Entschuldigung, dass er noch nicht viel über die künftige Strategie des Unternehmens sagen könne. Darauf wolle er zum jetzigen Zeitpunkt auch aus Wettbewerbsgründen verzichten. Dies würde dann im Investoren-Call im August nachgeholt werden. Seit Mai sei er nun in Lübeck, so Hatscher. Seither habe er viele Schwachstellen im Unternehmen identifizieren können. Als Beispiele nannte er den Vertrieb oder die Zuverlässigkeit der Maschinen. Zudem brauchen wir eine Kultur der Rechenschaftspflichtigkeit im Unternehmen und Vertrauen in die Unternehmensführung, wurde Hatscher etwas deutlicher. Diese Schwachstellen werde er nun angehen und das Unternehmen kontinuierlich besser machen, kündigte der neue CEO von SLM Solutions an. Für die Zukunft sei er optimistisch, zumal er früher selbst Kunde von SLM Solutions gewesen sei. Die Technologie sei jener der Konkurrenz um Jahre voraus. Man müsse daher Marktanteile zurückgewinnen und die eigenen Produkte von denen der Wettbewerber abheben. Zudem, so Hatscher, wolle er mehr in den Kundenkontakt investieren. Man müsse das Unternehmen aus Sicht seiner Kunden führen, damit die Kunden profitabel, zuverlässig, schnell und kostengünstig produzieren können. Darauf wolle er seinen Fokus richten, schloss Hatscher seine durchaus charismatische Rede, für die er ordentlich Applaus bekam. Anschließend stellten sich noch jene zur Wahl stehenden Aufsichtsräte vor, die sich noch nicht auf früheren Hauptversammlungen bekannt gemacht haben. Dies war zum einen Dr. Michael Mertin, welcher schon früh mit der Technologie in Berührung gekommen sei. So habe er damals mit an jenem Projekt geforscht, aus dem später die SLM-Technologie hervorging. Er stünde daher gerne für den künftigen Vorsitz im Kontrollgremium zur Verfügung, so Mertin. Für den Vorsitz? Diese Passage wurde ebenfalls noch Teil der Generaldebatte. Auf Dr. Mertin folgte Thomas Schweppe, dessen Karriere vor allem durch die Tätigkeiten für Goldman Sachs geprägt ist, sowie dem Schweden Magnus René. René spricht ebenfalls kein Deutsch und hielt seine Rede daher auf Englisch. Zum ersten Mal sei er bereits 2005 mit SLM Solutions in Kontakt gekommen und kenne seither auch Hans-Joachim Ide persönlich. Zur Anmoderation der allgemeinen Aussprache ergriff erneut Hans-Joachim Ide das Wort und sprach ein Thema an, welches ebenfalls noch für Diskussionen sorgen sollte. Wegen der kurzfristig ausscheidenden Aufsichtsräte Hichert und Grimberg bat er die Aktionärsredner ihrerseits spontane Vorschläge für die Besetzung des Aufsichtsrats zu machen. So sollte es auch kommen, wenn auch vielleicht nicht ganz so spontan wie gedacht. Als erster Redner trat der Vertreter der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SDK, Josef Gemmecke, ans Rednerpult. Er sprach von heftigen Turbulenzen, die das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr erlebt habe. Diese würden seiner Meinung nach immer noch von der gescheiterten GE-Übernahme herrühren. General Electric habe zwar nicht SLM bekommen, dafür habe SLM nun aber Medha Hatscher von GE bekommen, so Gemmecke. Er wollte in diesem Zusammenhang wissen, ob ein Antrittsgeld an Hatscher gezahlt worden sei. Dies wurde vom Aufsichtsratsvorsitzenden Ide bestätigt. Hatscher habe 150.000 Euro erhalten. Die Investmentgesellschaft Elliott, welche sich seither vom Abstauber zum Ankeraktionär entwickelt habe, forderte Gemmecke auf, ihre Pläne für die Zukunft des Unternehmens offenzulegen. Dies unterblieb auf der Hauptversammlung jedoch. Dafür gab es auf eine andere Frage eine Antwort. Mit Blick auf die unbesetzten Positionen des Vertriebs und des Finanzvorstandes, nämlich dem künftigen Ausscheiden von Uwe Bögershausen, wollte Gemmecke wissen, ob eine Verkleinerung des Vorstandes geplant sei. Dies wurde von Hans-Joachim Ide jedoch verneint. Demnach ist geplant, die Stellen neu zu besetzen. Dazu, wann dies geschehen soll, äußerte sich Ide jedoch nicht. Abschließend kündigte Josef Gemmecke an, den Vorstand nicht entlasten zu wollen. Auch dem Tagesordnungspunkt 7, dem Vorratsbeschluss der Kapitalerhöhung, wolle er keine Zustimmung geben. Es folgen sinngemäß weitere Fragen von Herrn Gemmecke mitsamt sinngemäßer Antworten und der beantwortenden Personen. Was plant Uwe Bögershausen mit seinem Aktienpaket? Herr Bögershausen glaube weiter fest an die Zukunft des Unternehmens und plane daher aktuell keinen Verkauf seiner Anteile. Er betonte jedoch auch, dass er künftig Privatmann sei, sprich, dass er nicht mehr meldepflichtig ist. Antwort Bögershausen. Der Großauftrag aus China, Volumen in Höhe von 37 Millionen Euro und aktueller Stand? Der Großauftrag belaufe sich auf 20 Maschinen vom Typ SLM 800. Das Volumen liege in der Tat bei 37 Millionen Euro. In China würden Verträge wie eine Partnerschaft gesehen, in der man sich umeinander kümmern müsse. Das sei von Seiten SLM zuletzt nicht ausreichend geschehen und wurde nun verbessert. Der Vertrag habe daher wieder Fahrt aufgenommen. Noch in 2019 werden die nächsten Maschinen abgerufen. Antwort Bögershausen. Worum handelt es sich beim Projekt Laser, von welchem im Aufsichtsratbericht die Rede ist? Projekt Laser sei der interne Name für die durchgeführte Kapitalerhöhung gewesen. Man nutze solche Geheimnamen, um freier darüber kommunizieren zu können. Antwort Bürgershausen. Warum weist das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA auf? Warum werden die gezahlten Zölle als Einmalaufwendung behandelt? In den USA habe sich die Zolltarifnummer für SLM geändert. Man sei mit der Entscheidung nicht einverstanden und wolle dagegen angehen. Deshalb habe man die Kosten als Einmalaufwendung verbucht. Antwort Bürgershausen. Warum hat man die neue Unternehmenszentrale nicht mit einem Partner für Gewerbeimmobilien bauen lassen? Man habe eine entsprechende Zusammenarbeit geprüft, doch wegen der großen Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit über 70% Bürofläche wäre der Komplex nur schwerlich anderweitig zu vermieten gewesen. Deshalb war es nicht leicht, ein Gewerbeimmobilienunternehmen zu finden, sodass man sich letztlich für einen Bau in Eigenregie entschieden habe. Zudem habe man für den Bau einen Zuschuss von 15% vom Land Schleswig-Holstein bekommen. Antwort Bürgershausen. Warum ist die Wandelanleihe auf 100.000 Euro gestückelt? Was hätte ein Wertpapierprospekt für eine 1.000er Stückelung gekostet? Ein Wertpapierprospekt hätte einen niedrigen bis mittleren sechsstelligen Betrag gekostet. Vor allem hätte ein Prospekt aber viel Zeit gekostet, weshalb man die Wandelanleihe ohne Prospekt zu 100.000 Euro pro Stück ausgegeben habe. Antwort Bürgershausen. Als zweiter Redner trat mit Dr. André Sosat, der Vertreter der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz DSW, ans Mikrofon. Sosat kritisierte den Verlauf des Geschäftsjahres 2018 heftig. Er betrachte die Situation des Unternehmens mittlerweile mit Sorge, aber auch mit Hoffnung. Den Vorstand werde er nicht entlasten, kündigte Sosat an. Auch der geplanten Kapitalerhöhung, Tagesordnungspunkt 7, und der Wandelanleihe, Tagesordnungspunkt 8, werde er nicht zustimmen. Nach Ansicht von Sosat laufe dies darauf hinaus, dass die kleinen Aktionäre immer weniger Rechte hätten. Die wichtigsten Fragen von Dr. Sosat. Was waren die Treiber für den Umsatzrückgang in 2018? Einer der Haupttreiber der Entwicklung sei die Verzögerung beim Großauftrag gewesen. Zudem hätten Kunden gegen Jahresende auf Zugeständnisse von Seiten SLMs spekuliert, denen man aus taktischen Gründen jedoch nicht entsprechen konnte. Außerdem habe man ein Umsetzungsproblem gehabt. Kunden wären in Sorge um die Aktionärsstruktur gewesen. Doch mit der gezeichneten Kapitalerhöhung hätten sich die Großaktionäre nun langfristig zum Unternehmen bekannt. Antwort Bürgershausen. Beinhalten die bestehenden Rahmenverträge eine Abnahmeverpflichtung? Falls nein, auf welcher Grundlage hat man dann den Umsatz für 2018 auf 125 Millionen Euro prognostiziert? Die Rahmenverträge sehen durchaus Abnahmeverpflichtungen vor. Wenn sich der Maschinenabruf dennoch verzögere, so sei dies immer ein einvernehmliches Ergebnis von Verhandlungen mit SLM Solutions. Die Umsatzprognose würde vor allem durch Gespräche mit Kunden, Branchenuntersuchung, aber auch durch Schätzungen erstellt. Antwort Bürgershausen. Bei nicht abgerufenen Maschinen sehen die Rahmenverträge Vertragsstrafen vor? Im Falle von nicht abgerufenen Maschinen seien auch Strafzahlungen vorgesehen. Diese habe man mit Blick auf die Großkunden jedoch nicht durchgesetzt, weil man ansonsten vor allem den chinesischen Markt komplett aufgeben würde. Antwort Bürgershausen. Wer war schuld an der Beschädigung der SLM 800 Maschine im vergangenen Jahr? SLM Solutions traf bei der defekten Maschine keine Schuld. Schuld sei der Kunde gewesen. Antwort Bürgershausen. Warum kaufen so viele Kunden offenbar bei der Konkurrenz? Hat SLM seine Technologieführerschaft verloren? General Electric habe zwar Concept Laser übernommen, deren Produkte seien im Gegensatz zu den SLM-Produkten jedoch reine Single-Laser-Geräte und eignen sich daher nicht zur Massenproduktion. Eine Kundenabwanderung habe man nicht feststellen können. Die Kunden bescheinigen SLM zudem nach wie vor die Technologieführerschaft. Antwort Bürgershausen. Was waren die Gründe für den Abgang von Dr. Axel Schulz? Bekam er eine Abfindung? Wie hoch war diese? Dr. Axel Schulz habe einen Vertrag mit einer Restlaufzeit von rund 1,5 Jahren gehabt. Unterhalb seiner regulären Ansprüche habe man sich auf eine Abfindung in Höhe von 584.000 Euro geeinigt. Weitere Ansprüche bestünden nicht. Antwort Ide. Was sind die Gründe für die weiteren Abgänge im Aufsichtsrat? Gab es hierzu Forderungen der Großaktionäre? Stellen diese weitere Forderung. Zu den Gründen könne man nichts sagen. Forderungen von Großaktionären habe es nicht gegeben. Ohnehin würden die Aufsichtsräte durch die Hauptversammlung und nicht durch die Großaktionäre gewählt. Antwort Ide. Nach Ansicht von Herrn Dr. Sosat ist das Umsatzziel für 2019 immer noch ambitioniert. Ist es realistisch? Die Unternehmensstrategie wird derzeit überprüft. Auch zur Prognose werde man erst im August ein Update geben. Antwort Hadja. Als dritter Redner trat Fabian R. ans Rednerpult. Er vertrat den Großaktionär ENA Investment Capital und somit 15% des Grundkapitals. Zur Neubesetzung des Aufsichtsrates schlug er Roland Busch vor. Dieser war mehr oder weniger zufällig anwesend und stellte sich anschließend vor. Er habe in seiner Karriere schon vieles gemacht. Vor allem war er Vorstand bei der Lufthansa. Schließlich redete mit Rechtsanwalt Ferdinand von R., ein Vertreter von Cornwell und somit offenbar der Vertreter von knapp 30% des Grundkapitals. Von R. kündigte an, der geplanten Verkleinerung des Aufsichtsrates nicht zuzustimmen. Man wolle, dass der SLM-Aufsichtsrat auch weiterhin aus 6 Personen bestehe. Zur Neuwahl des Aufsichtsrates schlug er Kevin Singer aus Santa Monica, Kalifornien, USA vor. Dieser war ebenfalls auf der Hauptversammlung zugegen. Welch ein glücklicher Zufall. In jedem Fall stellte Singer sich anschließend ebenfalls vor, auf Deutsch, und beteuerte, er hätte trotz seiner zahlreichen Ämter in den USA genügend Zeit für einen SLM-Aufsichtsratsposten. Aufgrund seiner deutschen Frau sei er ohnehin häufig in Deutschland. Sollte er in den Vorstand gewählt werden, würde er diese Aufgabe sehr ernst nehmen. Der Versprecher mit dem Vorstand wurde schließlich von Hans-Joachim Ide korrigiert und sorgte für einige Erheiterung im Publikum. Als vorerst letzter Redner trat dann Herr K. ans Mikrofon, um seine Rede zu halten. Herr K. gab an, Kleinaktionär zu sein. Er sei beunruhigt angesichts der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens. Hierzu hatte er ein paar Fragen, die wie gehabt im Folgenden dargestellt werden. Seit wann ist dem Unternehmen bekannt, dass mit Hewlett-Packard ein weiterer Konkurrent 3D-Drucker produziert? Ist deren Technologie überlegen oder gleichwertig? HP nutze ein anderes Verfahren als SLM Solutions. Dort würden die Metallpartikel erst verklebt und dann gebacken. Während die erste Stufe recht schnell ginge, dauere die zweite Stufe recht lang. Das Verfahren sei zwar günstiger, aber eher ungenau und eigne sich daher nach Ansicht von SLM Solutions nicht für die Serienfertigung. Antwort Bürgershausen. Zum Markteintritt von HP gab es keine Veröffentlichung von Seiten SLM. Warum nicht? Wie verträgt sich dies mit den Transparenzrichtlinien des Unternehmens? Eine Verpflichtung zur Erstellung einer Ad-Hoc-Mitteilung habe nicht bestanden. Antwort Bürgershausen. Kurz bevor Hans-Joachim Ide die Generaldebatte schließen wollte, meldete sich mit Herrn H. dann doch noch ein neuer Redner zu Wort. Er deutete an, dass er sich nicht vorstellen könne, dass der alte Vertriebsvorstand, gemeint war Dr. Axel Schulz, so schlecht war. Er wollte daher den wahren Grund für den Abgang von Herrn Dr. Schulz wissen. Man habe im Unternehmen eine Vertriebsschwäche identifiziert und darauf reagiert, antwortete Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Ide fast schon stenografisch. Sein Lob richtete Herr H. ausdrücklich an den neuen CEO Medar Hadja für seinen Kurs, sich mehr auf die Sicht des Kunden zu fokussieren. Dies könne er nur unterstützen. Weitere Fragen und Antworten von Herrn H. im Folgenden. Neben einigen anderen detaillierten Fragen zu den Finanzen wollte Herr H. zudem in Erfahrung bringen, weshalb SLM Solutions so wenige Maschinen verkauft. Sind die Preise zu hoch? Sind unsere Kosten zu hoch? Man werde auch weiterhin Gespräche mit Zulieferern führen, um die Einkaufspreise niedrig zu halten. Antwort Ide. Welche Maschinentypen wurden im Q1 2019 in welcher Anzahl verkauft und wie ist die Planung für das Gesamtjahr? Von der SLM 125 wurden 2 im ersten Quartal verkauft. Die Planung beläuft sich für das Gesamtjahr auf 21 Maschinen. Von der SLM 280 wurden 5 verkauft, die Planung bei 290 Stück. SLM 500, 0 verkauft, 30 sind geplant. SLM 800, 0 verkauft, 9 sind geplant. Antwort Bürgershausen. Es bewerben sich lauter Männer für den neuen Aufsichtsrat. Wie sieht es im Unternehmen eigentlich mit einer Frauenquote aus? Das Ziel für eine Frauenquote im Unternehmen betrage 0%. Stattdessen wolle man die Posten weiterhin nach Qualifikation besetzen. Antwort Ide. Anmerkung vom SA-Investor. Dies bedeutet natürlich nicht, dass man keine Frauen im Aufsichtsrat möchte, sondern lediglich, dass man dies nicht verbindlich festschreiben mag. Für seine Ausführung bekam Herr H. nach Einschätzung des SA-Investors den meisten Applaus von allen Rednern. Nach einer Pause ging es dann an die Beantwortung der Fragen, die Sie oben bereits gehört haben. Die Beantwortung erfolgte in gefühlter Rekordzeit durch striktes Ablesen der von den Assistenten bereits vorgefertigten Antworten. Der SH-Investor war angesichts der bereits fortgeschrittenen Zeit darüber aber auch gar nicht mal allzu böse. Nach der Beantwortung der Fragen meldete sich dann noch ein weiterer Aktionär mit einer Rede zu Wort. Als letzter Redner des Tages sprach noch Herr S. zu den Aktionären. Mit pointierten Ausführungen und folgerichtigen Schlüssen brachte er nochmal ordentlich Spannung in die Hauptversammlung, obwohl sich die meisten Gäste unlängst am Buffet aufhielten. So habe Herr S. vernommen, dass Medharaja davon sprach, er habe die Zuverlässigkeit der Geräte als Schwäche identifiziert. Er wollte daher wissen, ob dies heiße, dass die vielgepriesenen SLM-Maschinen offenbar doch nicht so zuverlässig seien. Uwe Bögershausen gab zu, dass die Technologie noch recht neu sei und man daher ständig weiterentwickle. Da komme es ab und an noch zu Kinderkrankheiten. Diese würden aber konsequent abgearbeitet, so der scheidende CFO und Ex-CEO Bögershausen. Auch auf die genannten Zahlen sprang Herr S. an. Wenn er sich nun ansehe, wie wenige Geräte SLM Solutions im ersten Quartal verkauft habe und wie die Planung für das Gesamtjahr laute, dann sei die nächste Kapitalerhöhung nach seiner Ansicht schon vorprogrammiert. Auch der Prognose bescheinigte er keine lange Lebensdauer mehr. Die wird dann vermutlich im August einkassiert. Ebenso bei den genannten Zeitpunkten der Rücktritte im Aufsichtsrat blieb Herr S. skeptisch. Diese hätten zwar angeblich sehr kurzfristig stattgefunden, aber es habe offenbar dennoch genügend Zeit gegeben, mehrere Personen aus Amerika einzufliegen, damit diese auf der Hauptversammlung kandidieren können, so Herr S. Auch der SH-Investor hat erhebliche Zweifel an der Version, dass die Wahlvorschläge auf der Hauptversammlung so ganz spontan waren. Dafür waren dann doch sehr viele qualifizierte Leute zufällig anwesend und diese waren zudem erstaunlich gut auf ihre Vorstellungsreden vorbereitet. Kevin Singer wurde von Uwe Bögershausen einmal gar mit Kevin angesprochen. Hier sind die Großaktionäre offenbar früher informiert worden als Rest der Anteilseigner, so der Eindruck des SH-Investors. Zudem war Herr S. über die Aussage von Dr. Mertin zum Aufsichtsratsvorsitz gestolpert. Er wollte daher wissen, ob noch Vorsitzender Hans-Joachim Ide denn wohl möglich aufhöre. Überhaupt habe Herr S., wie auch fast alle anderen, den Überblick über die zahlreichen Rücktritte und Wahlvorschläge verloren, sodass er gar nicht mehr wisse, über wen nun abgestimmt werde und wie der Aufsichtsrat künftig aussehen wird. Hans-Joachim Ide antwortete, dass er sein Mandat annehmen wird, falls er gewählt werde. Man könne sich angesichts seines Alters jedoch wohl auch vorstellen, dass er unter Umständen zumindest nicht mehr den Vorsitz ausüben wolle, wurde Ide für seine Verhältnisse fast schon außergewöhnlich deutlich. Selbst den Vertrieb wusste Herr S. kritisch zu durchleuchten. Er wollte wissen, wie viele Mitarbeiter im Vertrieb tätig seien und wie viele Geräte pro Mitarbeiter letztlich verkauft würden. Ex-CEO Uwe Bögershausen antwortete, es seien momentan 90 Mitarbeiter im Vertrieb tätig. Dies bedeutet demnach, dass im ersten Quartal auf 10 Vertriebsmitarbeiter eine verkaufte Maschine kam. Weitere Fragen von Herrn S. und Antworten in der Kurzform. Weshalb ist die nach China gelieferte SLM-800-Maschine kaputt gegangen? Offenbar ist jemand im Werk des Kunden mit einem Fahrzeug in die Maschine gefahren. Dabei sei die SLM-800 irreparabel beschädigt worden, Antwort Bögershausen. Dies sorgte für einige Schmunzeln im Publikum. Bei einem Verkauf der Gesellschaft an chinesische Eigner wäre eine Pflicht zur Genehmigung der Veräußerung durch die USA denkbar? Dies sei durchaus denkbar. Denkbar sei aber auch eine Genehmigungspflicht durch deutsche Behörden, Antwort Bögershausen. Wie viel Umsatz macht die Gesellschaft mit den SLM 500 und den SLM 800 Geräten? Je nach Spezifikation kostet eine SLM 500 rund 1,1 Millionen Euro und eine SLM 800 rund 2,8 Millionen Euro. Antwort Bögershausen. Anschließend ging es an die Abstimmung, welche wie bereits im vergangenen Jahr mit elektronischen Erfassungsgeräten erfolgte. Das ganze Prozedere, insbesondere die computergestützte Auszählung, dauerte derart lange, dass man künftig besser wieder per Hand auszählt. So zumindest die Meinung des SH-Investors. Insgesamt waren 76,27% des Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten. Die Abstimmungsergebnisse im Einzelnen. Tagesordnungspunkt 1, Vorlage des Jahresabschlusses 2018. Hierüber fand keine Abstimmung statt, da der Jahresabschluss bereits vom Aufsichtsrat festgestellt wurde. Tagesordnungspunkt 2, Entlastung des Vorstandes. Trotz zahlreicher anderslautender Ankündigungen wurde der Vorstand für 2018 mit überraschend großer Mehrheit entlastet. 97,00% Ja-Stimmen. Im Vorjahr waren dies 99,38. Tagesordnungspunkt 3, Entlastung des Aufsichtsrates. Weiterhin genießt der Aufsichtsrat ein deutlich geringeres Vertrauen bei den Anlegern als der Vorstand. Dennoch hat es gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche Steigerung gegeben. Die Entlastung erfolgte mit 92,73%. Im Vorjahr waren dies 81,42%. Tagesordnungspunkt 4, Verkleinerung des Aufsichtsrates von 6 auf 5 Mitgliedern. Nachdem der Vertreter vom Großaktionär Elliott, Herr von R., sein Nein zu diesem Beschluss angekündigt hatte, war bereits klar, dass der Beschluss es schwer haben würde. Es kam zu 25,17% Ja-Stimmen. Der Beschluss wurde daher abgelehnt. Die folgende Ablehnung, der Aufsichtsrat besteht auch künftig aus 6 Mitgliedern. Tagesordnungspunkt 5, Wahlen zum Aufsichtsrat. Da die Verkleinerung des Aufsichtsrates abgelehnt wurde, wurden alle 6 Kandidaten in den neuen Aufsichtsrat gewählt. Gewählt wurden Roland Busch, 99,81%, Hans-Joachim Ide, 78,92%, Dr. Michael Mertin, 79,88%, Magnus René, 77,27%, Thomas Schweppel, 94,95%, Kevin Zinger, 99,81%. Tagesordnungspunkt 6, Wahl des Abschlussprüfers. Gewählt wurde die KPMG AG aus Hamburg mit 99,99%. Tagesordnungspunkt 7, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2019. Erforderlich war eine Mehrheit von 75% des Grundkapitals. Der Beschluss kam knapp durch mit 79,55%. Tagesordnungspunkt 8, Ermächtigung zur Ausgabe einer neuen Wandelschuldverschreibung. Auch hier war eine 75% Mehrheit erforderlich. Diese wurde mit 61,04% jedoch klar verfehlt. Die folgende Ablehnung. Da es aufgrund der fehlenden Mehrheit auch nicht zur Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung aus dem Vorjahr kam, bleibt es bei dem Beschluss aus 2018. Vorstand und Aufsichtsrat können daher die noch nicht ausgeschöpfte Ermächtigung in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro weiterhin nutzen. Da die Anfang des Jahres durchgeführte Kapitalerhöhung jedoch auf die Schwelle von 10% vereinfachten Bezugsrechtsausschluss anzurechnen ist, kann eine mögliche neue Wandelanleihe praktisch nur noch unter Bezugsrecht für die Aktionäre ausgegeben werden. Dies erscheint weitgehend unwahrscheinlich. Und das Fazit. Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Unternehmen vor riesigen Herausforderungen steht. Dennoch scheint unter vielen Aktionären die Meinung zu herrschen, dass, wenn es überhaupt einen Vorstand schaffen kann, es nur unter dem neuen Vorstand und der Meta Hatscher gelingen kann. Aus Schleswig-Holstein, der SH-Investor.